Sternengeschichten Folge 617 Metriken der Raumzeit. In dieser Folge der Sternengeschichten wird's ein bisschen mathematisch. Ich werde vielleicht Begriffe verwenden wie Differentialgeometrie, metrischer Tensor oder Minkowski-Raum oder nicht mal schauen. Aber keine Sorge, ich werde mein Bestes geben, damit am Ende alle verstehen, worum es geht, und es lohnt sich zu verstehen, worum es geht, denn es geht um nichts weniger als die Geometrie des Universums. Aber dafür müssen wir halt trotzdem mit der Metrik anfangen. Dieses Wort kann verschiedene Bedeutungen haben. In der Literatur beschreibt es das Versmaß von Gedichten, in der Musik die Art und Weise, wie Noten betont werden. Und das ist zwar alles sehr spannend, wir bleiben aber trotzdem bei der mathematischen Bedeutung. Und da ist eine Metrik eine Funktion, die zwei Punkten im Raum eine Zahl zuordnet, die man als Abstand dieser beiden Punkte voneinander definieren kann. Warum so kompliziert, mag sich jetzt der eine oder die andere denken. Wenn ich den Abstand zwischen zwei Punkten messen will, dann messe ich den halt einfach. Warum braucht es eine Funktion, die eine Zahl zuordnet, die als Abstand definiert werden kann? Weil es halt erstens nicht so einfach ist und wir zweitens genau sein wollen. Immerhin geht's um das Universum. Ja, ich kann ein Blatt Papier nehmen, zwei Punkte draufmalen und dann mit einem Lineal den Abstand messen. Aber wenn ich das tue, dann wende ich aus mathematischer Sicht die sogenannte euklidische Metrik an, benannt nach dem griechischen Gelehrten Euklid, der vor langer Zeit die Grundlagen der Geometrie erforscht hat. Wenn wir mit dem Lineal den Abstand zwischen den Punkten messen, dann messen wir ja eigentlich die Länge einer Linie, die die beiden Punkte verbindet. Ich kann jetzt aber sehr einfach mit dieser Linie ein rechtwinkliges Dreieck konstruieren. Das erklärt sich in einem Podcast viel schwieriger, als es in der Praxis ist. Aber wenn ich jetzt ausgehend von dem einen Punkt eine Linie ziehe, die parallel zur einen Seite des Blatt Papiers ist, und ausgehend vom anderen Punkt eine Parallele zur anderen Blattseite, dann schneiden diese beiden Linien sich in einem rechten Winkel. Und mit der Verbindungslinie zwischen den beiden Punkten kriege ich ein rechtwinkliges Dreieck. Und was gilt bei rechtwinkligen Dreiecken? Genau der Satz von Pythagoras, den wir alle aus der Schule kennen. a² plus b² ist c². Oder anders gesagt, ich kann die Länge der Verbindungslinie berechnen, wenn ich die Länge der beiden anderen Seiten kenne. Und die kenne ich ja, weil ich weiß, wo die Punkte sind. Oder nochmal anders und mathematisch genauer gesagt, aus den zweidimensionalen Koordinaten meiner beiden Punkte kann ich mit dem Satz von Pythagoras sehr leicht eine Funktion definieren, die mir als Ergebnis den direkten Abstand der Punkte liefert. Und wer es ganz genau wissen will, wenn die Koordinaten der beiden Punkte x1, y1 und x2, y2 sind, dann beträgt der Abstand zwischen ihnen genau x2 minus x1 zum Quadrat plus y2 minus y1 zum Quadrat und daraus noch die Wurzel. Ich weiß, das waren jetzt schon viele Zahlen und Formeln, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann war es auch nicht schlimm. Und es ist notwendig, weil wir dieses Konzept der Metrik wirklich brauchen, wenn wir die Form des Universums verstehen wollen. Beziehungsweise nicht dieses spezielle Konzept der euklidischen Metrik, aber die allgemeine Idee. Denn es gibt jede Menge Metriken. Und das mag überraschend klingen, wieso braucht man mehr als eine Art, einen Abstand zu definieren? Entweder zwei Punkte sind 10 Meter voneinander entfernt oder nicht. Aber wie gesagt, so einfach ist es nicht. Stellt euch mal vor, ihr seid in New York, in Manhattan, wo die Straßen ein rechtwinkliges Gitter bilden. Wenn ich jetzt wissen will, wie weit es von einer Ecke in Manhattan zu einer anderen ist, dann hilft mir die euklidische Metrik wenig, weil die gibt mir ja den direkten Abstand, also quasi die Luftlinie. Und wenn ich nicht mit dem Flugzeug unterwegs bin, dann hilft mir das nichts. Ich kann ja nicht schnurgerade durch die Stadt gehen, Hochhäuser raufklettern und wieder runter. Ich muss den Straßen und den rechten Winkeln folgen und brauche deswegen eine andere Funktion, mit der ich den Abstand berechnen kann, beziehungsweise eine andere Metrik. Die heißt übrigens auch Manhattan-Metrik und hat tatsächlich Anwendungen abseits der Navigation durch amerikanische Großstädte. Aber das wird jetzt zu weit führen. Wir wollen uns ja um das Universum kümmern. Und auch da kommen wir mit der euklidischen Metrik nicht so weit, wie wir gerne wollen würden. Zuerst mal, weil das Universum kein zweidimensionales Blatt Papier ist. Wir haben 3 Raumdimensionen. Was aber noch kein Problem wäre, das mit den Dreiecken und der euklidischen Metrik, das könnte man auch problemlos auf 3 Dimensionen erweitern. Aber der Raum ist ja nicht nur 3-dimensional, sondern auch gekrümmt. Das wissen wir dank Albert Einstein, dank seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Und das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Jede Masse krümmt den Raum und wir müssen trotzdem einen Weg finden, um die Abstände zu bestimmen. Stellen wir uns nochmal das Blatt Papier von vorhin vor. Nur legen wir das jetzt nicht flach auf den Boden, sondern wir streuen vorher noch einen Haufen unterschiedlich große Murmeln aus und legen das Blatt dann da drauf. Und jetzt wird es jede Menge Buckel im Papier geben und wir kommen mit den Dreiecken und dem Satz von Pythagoras nicht mehr wirklich weiter, wenn wir den kürzesten Abstand zwischen zwei Punkten messen wollen. Die Linien, die wir zwischen den Punkten ziehen können, die werden gebogen sein. Wir können sie um die Buckel herumziehen oder oben drüber, aber es ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, welche davon jetzt länger ist und welche kürzer. Und als Abstand definieren wir sinnvollerweise den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten. Und so ein ähnliches Problem haben wir auch beim Universum. Der Raum ist gekrümmt und im Prinzip an jedem Punkt unterschiedlich stark. In der Nähe von Sternen stärker als im leeren Weltraum, in der Umgebung von schwarzen Löchern so stark, dass wir uns schwer tun zu verstehen, was da abgeht und so weiter. Aber trotzdem wollen wir das irgendwie untersuchen können, zumindest mathematisch. Und genau das war das Problem, vor dem Albert Einstein gestanden ist, als er seine allgemeine Relativitätstheorie formuliert hat. Weil zu sagen, Massen krümmen die Raumzeit und Objekte folgen bei ihrer Bewegung dieser Krümmung, das ist das eine. Das aber auch mathematisch exakt aufzuschreiben, das ist das ganz andere. Am Ende hat es Einstein nach langer Arbeit geschafft und das Ergebnis waren seine berühmten Feldgleichungen. Ich erspare es mir und euch, die jetzt im Detail zu erklären. Aber im Wesentlichen ist es ein Satz von mathematischen Gleichungen, bei denen auf der einen Seite ein Krümmungstensor steht und auf der anderen der Energieimpulstensor. Vor dem Wort Tensor muss man jetzt auch keine große Angst haben. Das ist eigentlich nur ein aufgemotzter Vektor. Und was ein Vektor ist, ist simpel. Das haben viele in der Schule gelernt. Ein Vektor ist eine Zahl mit einer Richtung. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu vereinfacht. Aber nehmen wir zum Beispiel die Geschwindigkeit. Wenn ich sage, dass ich mit 25 km/h die Straße lang fahre, dann meine ich normalerweise auch genau das. Gemessen an der Distanz, die ich entlang der Straße zurücklege, bewege ich mich mit 25 km/h. Ich kann aber genauso gut sagen, dass ich mich gerade mit 17,7 km/h in Richtung Norden und gleichzeitig mit 17,7 km/h in Richtung Westen bewege, nämlich dann, wenn die Straße exakt in Richtung Nordwesten verläuft. Auf der Straße interessiert mich das normalerweise nicht, aber ganz allgemein ist es durchaus sinnvoll, bei einer Geschwindigkeit nicht den absoluten Wert anzugeben, sondern den Anteil, mit dem man sich jeweils in eine der drei Raumrichtungen bewegt. Zum Beispiel, wenn man im Weltall unterwegs ist. Statt einer Zahl hat man jetzt also drei Zahlen, die man braucht, um zu sagen, wie schnell etwas sich in alle drei Richtungen bewegt. Und diese drei Zahlen zusammen, die sind ein Vektor. Man kann das Konzept von Vektoren auch ohne physikalische Anwendungen und ganz abstrakt definieren. Man kann mit Vektoren rechnen, wie mit ganz normalen Zahlen, zumindest dann, wenn man die entsprechenden Rechenregeln kennt und so weiter. Man kann aber auch das Konzept des Vektors noch erweitern. Einen Vektor kann man sich als Liste von Zahlen vorstellen. Im Beispiel der Geschwindigkeit von vorhin eben als Liste von drei Zahlen. Einen Tensor kriege ich, wenn ich aus der Liste eine Tabelle mache. Klingt ein bisschen verwirrend, aber wir können uns das so vorstellen. Angenommen, wir haben irgendein Material, das sich verformen lässt. Ich kann in die eine Richtung dran ziehen, ich kann in der anderen Richtung dran ziehen, ich kann es zusammendrücken, verdrehen und so weiter. Es ist klar, dass auch hier die Richtung eine Rolle spielt. Vielleicht ist das Material sehr leicht zu dehnen, wenn ich in die eine Richtung ziehe, aber sehr schwer, wenn ich an den anderen Seiten ziehe. Wenn man das mathematisch beschreiben will, dann muss man auch das Verhalten für jede Richtung definieren. Und um dieses Verhalten zu beschreiben, brauche ich im Allgemeinen ebenfalls mehr als nur eine Zahl, weil es ja auch zum Beispiel davon abhängt, wie schnell die Verformung abläuft. Und die Geschwindigkeit, wissen wir ja schon, ist ein Vektor mit drei Zahlen. Um dieses Verzerrverhalten korrekt zu beschreiben, kriege ich am Ende also einen Vektor, bei der jeder Eintrag selbst wieder ein Vektor ist. Oder, wenn ich das Ganze ein bisschen besser sortiere beim Aufschreiben, kriege ich eine Tabelle aus Zahlen, die in der Mathematik eine Matrix genannt wird. Oder noch ein bisschen genauer, ein Tensor zweiter Stufe. Ein Vektor, das ist dann ein Tensor erster Stufe, weil die Zahlen hier vereinfacht gesagt nur eine Spalte bilden, während sie bei einer Matrix in Spalten und Reihen, also zweidimensional organisiert wird. Eine ganz simple Zahl ohne irgendwas, das wäre logischerweise ein Tensor nullter Stufe und nach oben kann man das auch beliebig erweitern. Ich kann meine Zahlen auch in einem dreidimensionalen Gitter anordnen, wenn das nötig ist und dann kriege ich einen Tensor dritter Stufe und so weiter. Irgendwann kann man sich das nicht mehr vorstellen, aber mathematisch aufschreiben und damit rechnen, das ist kein Problem. Aber jetzt wieder zurück zu Einstein und seinen Gleichungen. Mit simplen Zahlen kommt man im Universum nicht weit, mit Vektoren auch nicht immer. Wir haben ja nicht nur einen dreidimensionalen Raum, sondern genau genommen eine vierdimensionale Raumzeit. Und wenn ich beschreiben will, wie die gekrümmt werden kann, dann muss man das so ähnlich anstellen, wie ich es gerade im Beispiel des verzerrten Materials erklärt habe. Nur, dass es sehr viel komplizierter ist natürlich. Am Ende kriegt man aber etwas, das sich nach einem italienischen Mathematiker der Ricci-Krümmungstensor nennt. Und auf der anderen Seite der Gleichung steht der Energieimpulstensor, der beschreibt, wie viel Energie und Masse sich in einem bestimmten Punkt der Raumzeit befindet, beziehungsweise wie viel Energie und Masse durch diesen Punkt gerade hindurch fließt. Das ganze Zeug im Universum ist ja dynamisch und das muss man auch berücksichtigen. Das ist jetzt alles enorm vereinfacht, aber im Wesentlichen ist das das Herzstück von Einsteins Theorie. Eine Gleichung mit zwei Tensoren. Einer beschreibt, wie sich der Raum krümmt und der andere, wie viel Energie und Masse sich irgendwo befindet. Eine Gleichung zu haben, das ist das eine. Sie zu lösen, das andere. Bei den Einsteinschen Feldgleichungen ist es alles andere als einfach. Aber wenn man sie löst, dann ist das Ergebnis eine Metrik. Also eine Funktion, die mir sagt, wie die Abstände in der Raumzeit berechnet werden. Und erinnern wir uns an den Anfang der Folge, als ich von der euklidischen Metrik und der Manhattan-Metrik erzählt habe, je nachdem, wie der Raum beschaffen ist, in dem Fall eine zweidimensionale Fläche oder ein Gitter aus Straßen, haben wir eine andere Metrik gebraucht. Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich die Metrik kenne, kann ich daraus ableiten, wie die Geometrie des Raumes aussieht, die sie beschreibt. Wenn ich also die Einsteinschen Feldgleichungen löse und eine Metrik finden kann, kann ich daraus die Geometrie der Raumzeit ableiten und daraus auf die Form des Universums schließen. Das war jetzt sehr viel, aber auch sehr notwendige Mathematik, um die Frage zu beantworten, welche Form hat das Universum? Die Antwort lautet, naja, kommt drauf an. Es kommt darauf an, welche Annahmen man über den Energieimpulstensor trifft. Wenn wir exakt wüssten, wie viel Masse und Energie an jedem beliebigen Punkt des Universums existiert, dann, okay, ja, dann könnte man die Gleichungen auch immer noch nicht lösen, weil es absurd komplex wäre. Aber das wissen wir ja sowieso nicht. Alle bisherigen Lösungen der Einsteinschen Gleichungen gehen von stark vereinfachten Annahmen aus. Man kann zum Beispiel annehmen, dass die gesamte Materie und Energie komplett gleichmäßig in alle Richtungen im Universum verteilt ist. Das ist etwas, was zumindest in grober Näherung für das Universum, das wir beobachten, auch korrekt ist. Da gibt's keine Ecken, in denen absurd viel mehr Galaxien zu finden sind als anderswo. Zumindest haben wir das noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen, dass es sowas geben kann. Und bei unserer Annahme für den Energieimpulstensor können wir auch voraussetzen, dass sich Abstände im Laufe der Zeit ändern können. Auch das basiert ja auf Beobachtungsdaten, nämlich der Beobachtung der Expansion des Universums. Und wenn wir jetzt mit diesen Annahmen probieren, die Einsteinschen Gleichungen zu lösen, dann kriegen wir etwas, was sich Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker-Metrik nennt, nach den vier Wissenschaftlern, die genau das getan haben und die Gleichung gelöst haben. Mit dieser Metrik kann man unser reales Universum halbwegs gut beschreiben. Wir kriegen einen expandierenden Kosmos, aber wir können leider immer noch nichts über die genaue Form sagen. Dafür reichen die Annahmen nicht, beziehungsweise dafür müssten wir zusätzliche Annahmen treffen. Ich habe das in Folge 398 der Sternengeschichten sehr genau erklärt. Wir haben ja jetzt gerade in unserer Annahme nur vorausgesetzt, dass die Energie und die Materie gleichmäßig verteilt ist. Aber wir wissen nicht, wie viel Materienenergie insgesamt im Universum da ist. Und solange wir das nicht wissen, wissen wir auch nicht, wie es insgesamt gekrümmt ist, also nicht lokal an irgendeinem bestimmten Punkt, sondern wirklich als großes Ganzes gekrümmt ist oder ob es überhaupt gekrümmt ist. Wir wissen also anders gesagt nicht, ob das Universum eher das vierdimensionale Äquivalent einer Kugel oder von einem Blatt Papier ist oder was ganz anderes. Wir können aber auch ganz andere Annahmen treffen. Wir können zum Beispiel annehmen, dass das Universum überhaupt keine Materie enthält. Das ist zwar offensichtlich falsch, aber es macht die Berechnung einfacher und dann kriegen wir eine De-Sitter-Metrik bzw. einen De-Sitter-Kosmos, wieder benannt nach dem Wissenschaftler, der das erste Mal ausgerechnet hat. Das klingt jetzt nach einer unnötigen mathematischen Übung, weil wozu ein Universum anschauen, das keine Materie enthält. Aber solche De-Sitter-Modelle, die waren in der Anfangszeit der Kosmologie wichtig, um überhaupt irgendwie verstehen zu können, wie die Feldgleichungen funktionieren. Und tatsächlich war das Universum ganz zu Beginn, ja, ein paar Sekundenbruchteile nach dem Urknall, vielleicht wirklich näherungsweise so ein De-Sitter-Raum, weil erst nach diesen Sekundenbruchteilen ist die Materie ja entstanden. Es gibt noch jede Menge andere Metriken, zum Beispiel die Anti-De-Sitter-Metrik. Die ist uns schon mal in Folge 538 beim holographischen Universum begegnet. Oder die Gödel-Metrik aus Folge 354. Da hat der Mathematiker Kurt Gödel vorausgesetzt, dass das Universum als Ganzes rotiert und das dann benutzt, um die Einsteinschen Gleichungen zu lösen und am Ende eine Metrik rausbekommen, mit der beschrieben werden kann, dass Zeitreisen funktionieren im Universum. Aber wie gesagt, es gibt erstens keinen Hinweis, dass unser Universum rotiert und nur wenn man das ausrechnen kann, folgt daraus nicht, dass es auch so ist. Einsteins Gleichungen sind wahnsinnig mächtig. Die können nicht nur ein Universum beschreiben, sondern jede Menge davon. Und wir müssen uns noch sehr viel länger mit der Metrik beschäftigen, wenn wir wissen wollen, welches davon unser eigenes ist.